HR Info. Politik.
Hans-Georg Maaßen wird abgelöst als Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er muss gehen, weil er die rechtsextremen Ausschreitungen im sächsischen Chemnitz vor einigen Wochen relativiert hat. 6 Jahre lang stand Maaßen einer Behörde vor, die während seiner Amtszeit, aber auch schon vorher, immer wieder in der Kritik stand. Zum Beispiel auch wegen der zweifelhaften Rolle bei der Aufklärung des rechten Terrors. Das hat der NSU-Prozess, das haben zahlreiche NSU-Untersuchungsausschüsse ans Licht gebracht. Ist der Verfassungsschutz Teil des Problems, gar ein Symbol dafür, wie die Politik, wie die Gesellschaft mit Rechtsextremismus umgeht? Haben die Sicherheitsbehörden nur gepatzt oder sind sie auf dem rechten Auge blind? Verfassungsschutz, NSU-Komplex und Staatsversagen. Das ist das Thema bei HR Info Politik mit Alexander Gübel. Und diskutieren möchte ich das Ganze mit meinen Gästen. Im Studio ist Oliver Günther, Leiter der Story-Redaktion bei HR Info. Er beschäftigt sich schon lange mit Rechtsextremismus, mit dem NSU und vor allem mit seiner Bedeutung für Hessen. Hallo Olli.
Hallo.
Und ich begrüße Tanja Schulz. Viele Jahre war er Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Innere Sicherheit war einer seiner Schwerpunkte. Er hat den NSU-Prozess intensiv begleitet, ist mittlerweile Professor für Journalismus an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Und er hat ein umfassendes Buch geschrieben, das gerade erschienen ist, genau über unser Thema, den NSU-Komplex, den Terror von rechts und das Versagen des Staates. Wir kennen uns gut, deswegen duzen wir uns. Hallo Tanja.
Hallo.
Tanja, von dich die erste Frage. Gut, dass Maaßen jetzt weg ist?
Ich glaube, es war fast unumgänglich, denn es ist der Eindruck entstanden, dass da jemand rechtsextreme Umtriebe verharmlost. Und allein dieser Eindruck, es mag ja sein, dass er das nicht wollte, aber allein dieser Eindruck ist verheerend für jemanden, der an der Spitze des Verfassungsschutzes steht.
Oliver Günther, was sind deine Kritikpunkte an Hans-Georg Maaßen?
Na, ich finde es auch richtig, dass Hans-Georg Maaßen als Präsident des Verfassungsschutzes zurückgetreten ist oder zurücktreten musste. Und ich denke auch, dass er mit seinen Spekulationen über ein vielleicht gefälschtes Video und seine Verwendung in den Medien eigentlich rechten Verschwörungstheoretikern kräftig Rückenwind gegeben hat. Und das ist für einen Verfassungsschutzpräsidenten auch in dieser angespannten oder zumindest heiklen gesellschaftlichen Lage, Ereignisse in Chemnitz, in Köthen, ist das, ich denke, nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar.
Er ist ja angetreten, um das Vertrauen, das nach der NSU-Mordserie verloren gegangen war, wiederzugewinnen. Ist er damit gescheitert?
Spätestens jetzt kann man, glaube ich, sagen, ja, er ist damit gescheitert. Denn man muss sich mal in die Situation versetzen von Menschen, die vielleicht Opfer geworden sind von rechten Gewalttätern, in die Situation etwa auch der Familien der NSU-Opfer versetzen. Wie soll man denen jetzt eigentlich das erklären, wenn man gesehen hat, was alles in Chemnitz nachweislich passiert ist, wenn sich dort dann jemand, der sie schützen soll eigentlich, nach allem, was auch an Versagen geschehen ist, im Verfassungsschutz hinstellt und sagt, naja, also Vorsicht, das ist jetzt alles gar nicht so richtig klar und der Eindruck entsteht, da wird etwas verharmlost. Aus deren Sicht ist das doch ein ganz, ganz schrecklicher Eindruck, der da entsteht, was die staatliche Seite dort angerichtet hat.
Wir alle haben damals gesagt, wir wollen eigentlich einen anderen Verfassungsschutz, wir wollen auch einen offeneren Verfassungsschutz und vor dem Hintergrund kann man ja sogar sagen, ja, man kann diese Rolle als Verfassungsschutzpräsident auch so interpretieren, dass man eben sich auch in gesellschaftlich-politische Debatten einmischt, dass man nicht so völlig im Verborgenen bleibt und hinter den eigenen 4 Wänden immer nur agiert. Aber ganz offensichtlich war Hans-Georg Maaßen für diese Herausforderung dann auch der falsche Mann, weil er dazu einfach nicht die Voraussetzungen mitgebracht hat. Und von daher, denke ich, ist er auch vor diesem Hintergrund, was wollen wir denn eigentlich nach den Erfahrungen mit dem NSU, den Fehlern des Verfassungsschutzes, welchen Verfassungsschutz, welchen neuen Verfassungsschutz wollten wir denn haben, ist er gerade auch an diesen neuen Erwartungen gescheitert. Und ich denke, dass er da auch der falsche Mann für war. Und das hat sich jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen nochmal sehr deutlich gezeigt.
Sie hören HR Info, Politik zum Thema Verfassungsschutz und NSU-Komplex. Und jetzt schauen wir mal darauf, was eigentlich alles schiefgelaufen ist. Tanja Schulz, der Staat hat unfassbar viel falsch gemacht, als es darum ging, die Rechtsterroristen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zu finden. Und in deinem Buch stellst du ja gewissermaßen minutiös diese vielen Ketten von Versäumnissen dar. Wie erklärst du dir die?
Das ist die große Frage, wie erklärt man eigentlich so eine Versagenskette, so eine Vielzahl von Fehlern? Das begann schon ja beim Untertauchen des Trios. Da war im Übrigen auch das Bundesamt für Verfassungsschutz von Anfang an mit eingebunden in die Suche nach dem Trio, ist dabei kläglich gescheitert, wie auch die anderen Behörden, auch die Federführenden in Thüringen. Und es endet eben auch nicht damit, sondern es geht dann immer so weiter bei der Mordserie selbst und dann schließlich auch nach dem Entdecken des NSU, als dann wieder an diversen Punkten deutlich wurde, dass auch etwa im Bundesamt für Verfassungsschutz Akten nicht richtig ausgewertet werden, dass sie teilweise geschreddert werden, dass sie verschlammt werden, dass Asservate nicht vernünftig genutzt werden. Und für mich ist eigentlich der Schluss daraus, dass das wirklich ein Systemproblem ist. Nicht aber unbedingt eines, wo irgendwelche Finsterlinge, wie man ja auch denken könnte, sitzen und dann die Fäden ziehen und diese bösen Mächte da operieren und sich womöglich dann ins Fäustchen lachen, sondern da sich das durch alle Ebenen, durch ganz verschiedene Akteursschichten auch durchzieht, ist für mich der Schluss, dass da wirklich im System was schief ist. Und das hat zu tun mit der Art, wie Geheimdienste oder überhaupt der Sicherheitsapparat aufgestellt sind, wie die aufgebaut sind und wie da auch die Arbeitsteilung funktioniert oder eben nicht funktioniert und wie auch die Informationsweitergaben nicht funktionieren und wie dann immer wieder, weil Fehler geschehen, auch Ungereimtheiten geschehen, wie dann plötzlich die Tendenz da ist, die Dinge zu vertuschen, die man selbst nicht geschafft hat. Also das eigene Unvermögen zu verschleiern und zu verbergen vor der kritischen Öffentlichkeit.
Oliver Günther, es gibt ja eine Aussage der Linken in der Bundestagsfraktion, da heißt es mit Blick auf den Verfassungsschutz, es liege eine Betriebskultur der Vertuschung und der Verweigerung vor. Und das fange eben auch früh an, Stichwort Terroranschlag, einer der schwersten oder der schwerste in der Bundesrepublik, Oktoberfest 1980, und seitdem führt sich das so fort. Ist vielleicht da doch was dran, dass ja, es da eine Strategie gibt, die einfach mit dem demokratischen System nicht zusammenpasst?
Naja, also Geheimdienst und Demokratie stehen einfach sowieso in einem großen Spannungsverhältnis. Weil es natürlich für Geheimdienste immanent ist, dass sie eben nicht transparent sind, dass sie sich natürlich auch ein Stück weit einer demokratischen Kontrolle entziehen wollen. Ich denke, das gehört einfach zu dem Selbstverständnis und ein Stück weit auch zu der Aufgabe eines Geheimdienstes. Er operiert halt nun mal geheim. Da gibt es einfach eine Reibungsfläche mit demokratischer Kontrolle, mit demokratischen Kontrollgremien und auch in Hinblick auf Transparenz. Aber das Entscheidende ist, und da ist halt wirklich, denke ich, der Fall NSU sehr, sehr aufschlussreich, dieses vor sich selber auch hinwerkeln, auch für sich selber arbeiten, immer vor allen Dingen erstmal die eigenen Interessen im Blick haben. Und dadurch, dass die Morde des NSU ja in ganz Deutschland passiert sind, dass also verschiedene Landesämter involviert waren neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz und man eigentlich bundesweit in allen Landesämtern die gleichen Versäumnisse mehr oder weniger oder die gleichen Muster, ich will es mal so sagen, in unterschiedlicher Ausprägung erlebt hat. Das Grundmuster, wir wollen nicht, dass man uns in die Karten guckt. Wir wollen, wenn Fehler aufgedeckt werden, ist unser erstes Interesse, so sieht es nach außen aus, dass diese Fehler vertuscht werden, dass die eigenen Interessen gewahrt werden. Gerade auch beim NSU ist ja deutlich geworden, die permanente Konkurrenz zwischen polizeilichen Ermittlern und der Arbeit des Verfassungsschutzes. Ich glaube, dass das gerade beim NSU sehr, sehr, sehr deutlich zutage getreten ist.
Tanjew, 10 Morde, 3 Sprengstoffanschläge, 15 Raubüberfälle. Da war dann von Dönermorden die Rede. Über viele Jahre werden Ausländer als Täter verdächtig. Dabei waren die Täter eigentlich Ausländerhasser. Wie geht das für dich zusammen? Diese Radikalisierung der Täter, die bekannt war, mit den vielen Ermittlungspannen. Also ich frage deswegen, weil am Ende deines Buches habe ich jedenfalls gedacht, es kann überhaupt nicht alles wahr sein.
Ja, es kann nicht wahr sein, denkt man, und doch war es wahr. Und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen an seine eigene Nase fassen, als Journalist, als Publizist, als Zivilgesellschaft, als Bürger. Denn die Sicherheitsbehörden haben natürlich einen naturgemäß besseren Zugang in Anführungszeichen zur Kriminalität und auch zur extremistischen Szene, weil sie die Mittel dafür haben und auch die Aufgabe haben, genau sich darum zu kümmern. Aber die gesamte Gesellschaft hat da natürlich auch nicht vielleicht richtig reagiert. Die Medien haben ja auch diesen Begriff der Dönermorde in die Welt gesetzt und haben auch vieles dazu beigetragen, dass dann eher die Opfer kriminalisiert worden sind oder die Familien der Opfer. Und so gesehen ist es schon auch ein kollektives Scheitern als Gesellschaft. Und es ist sicherlich auch eine Lehre daraus, dass man genauer hinschauen muss, was die Behörden immer einem verkaufen oder auf welcher Spur die sich bewegen. Und die Schwierigkeit besteht nun leider darin, dass man, wenn man so in einer Spirale des Misstrauens und der Kritik sich bewegt, auch im Hinblick auf das, was etwa der Verfassungsschutz tut, und ich muss dazu immer hinzufügen, bei der Polizei gab es mindestens so viele Fehler, Ungereimtheiten und Pannen wie beim Verfassungsschutz im NSU-Komplex. Also wenn man in diese Verdachts- und Misstrauensspirale hineingerät, die eigentlich notwendig ist, andererseits zur Kontrolle eben dieser Behörden, dann ist man irgendwann sehr, sehr schnell dabei, dass das Vertrauen insgesamt erodiert und alle möglichen Legenden auch aufgebaut werden.
Was ich bei der Aufbereitung des NSU extrem interessant fand, dass es ja aus der türkischen Community immer wieder Hinweise gab, es sind Rechtsextremisten. Es wurde ja immer wieder dieser Verdacht geäußert. Aber nicht nur die Behörden und die Polizei sind diesem Verdacht nicht nachgegangen, sondern er ist ja offensichtlich auch in der Gesellschaft, zum Beispiel bei den Medien, nicht aufgegriffen worden. Ich habe das tatsächlich selber auch erst im Nachhinein erfahren, dass es tatsächlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt auch den Verdacht gab. Das ist eine Serie, die passt eigentlich zu Rechtsextremisten. Wir glauben, das sind rechtsextremistische Täter.
Ja, ich wusste das auch nicht und ich habe selber auch nie daran so gedacht. Ja.
Oliver Günther, 2006 wurde in Kassel Halit Yozgat ermordet in seinem Internetcafé. Bis heute ist nicht klar, ob dieser V-Mann Andreas Temme zur Tatzeit in dem Café war, ob er was mitbekommen hat oder nicht, warum er vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt hat und so weiter. Das trägt ja nicht unbedingt zum Vertrauen in diese Institution Verfassungsschutz bei. Und ich würde gerne auf dieses Thema V-Leute im Verfassungsschutz zu sprechen kommen. Braucht man die? Wie urteilst du das gerade mit Blick auch auf den NSU?
Also das Entscheidende bei dem Mord an Halit Yozgat war ja, dass das natürlich insofern ein GAU auch war, weil ein Mord passiert ist und im Grunde genommen eigentlich zum gleichen Zeitpunkt oder fast zum gleichen Zeitpunkt, das ist eben die offene Frage, ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes am Tatort war. Also so nah sind sich Mörder und deutsche Sicherheitsbehörden nie mehr wiedergekommen, wie in diesem Fall der NSU-Mordserie. Es war kein V-Mann, der in dem Café war, sondern es war ein V-Mann-Führer, aber tatsächlich ist da dann auch in der Aufarbeitung rausgekommen, dass die Polizei immer wieder auch die V-Leute dieses V-Mann-Führers, also die Person, die dieser V-Mann-Führer Andreas Temme betreut hat, dass man die gerne vernehmen will, um mehr darüber zu erfahren, warum denn Andreas Temme zu diesem Zeitpunkt an diesem Tag in dem Internetcafé war. Und da war es einfach sehr klar, dass der seinerzeitige hessische Innenminister Volker Bouffier entschieden hat, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass diese V-Leute vernommen werden, weil einfach dahinter auch die Interessen des Verfassungsschutzes standen. Die dürfen nicht vernommen werden, weil dann fliegt ihre Identität auf. Und diese Leute sind für uns so wichtig, die müssen wir unbedingt geheim halten. Und da wird auch nochmal so dieses Spannungsfeld deutlich. Wir haben auf der einen Seite einen Mord, den die Polizei aufklären will, der natürlich auch aufgeklärt werden muss. Das ist auch, denke ich, die Erwartung unsererseits seitens der Gesellschaft in einem solchen Fall. Auf der anderen Seite hatten wir aber das ganz klare Interesse des Verfassungsschutzes. Nein, das Allerwichtigste ist aus unserer Grund, dass unsere V-Leute, also unsere Informanten in den jeweiligen extremistischen Szenen, das waren in dem Fall vor allen Dingen Informanten aus der islamistischen Szene, dass die unbedingt geschützt werden. Und das wurde letztendlich auch seitens des Innenministers Bouffier, wurde das dann halt in seiner Entscheidung höher bewertet.
Stichwort V-Leute, es gab ja eine Menge andere, die da eine, weiß Gott, noch zweifelhaftere Rolle gespielt haben, wenn nicht sogar eine den Terrorismus noch fördernde Rolle, wenn man jetzt an Tino Brandt und andere denkt. Wie war die Rolle dieser V-Leute in diesem gesamten NSU-Komplex, Tanja Schulz?
Also der Verfassungsschutz versucht, neue Mitarbeiter zu gewinnen, also auch Beamte zu gewinnen mit dem Leitspruch, im Geheimen Gutes tun. Aber wenn man an die V-Leute denkt, dann könnte man sagen, im Geheimen Dubioses tun oder sogar vielleicht Gefährliches tun oder sogar Kriminelles tun. Denn das Problem von V-Leuten ist eben, dass die zumindest in der Regel weiterhin Teil ihrer Szene bleiben, aus der sie kommen und aus der sie gewonnen worden sind. Das heißt, im Falle von Rechtsextremisten, das sind und bleiben oft Neonazis. Vielleicht steigen die irgendwann mal aus, zumal dann, wenn sie enttarnt worden sind, weil sie dann auch als Verräter in der Szene verbrannt sind. Aber im Wesentlichen, das zeigt auch der Fall Tino Brandt, das ist eben einer der wichtigsten V-Leute gewesen, lange Jahre in Thüringen, dort geführt vom Landesamt allerdings für Verfassungsschutz, dass das, der zeigt, das sind bis in die Haarspitzen, wie das mal ein Beamter sagt, weiterhin Rechtsextremisten. Und damit handelt sich der Staat natürlich ein enormes Risiko mindestens ein, dass die aus dem Ruder laufen, dass sie eben nicht loyal sind zum Staat, sondern einfach mal nur, weil sie ja dafür Geld bekommen, als so eine Art freie Mitarbeiter, dann Informationen zwar verraten, die mal nützlich sein können, beispielsweise über irgendwie, wo findet ein neues Neonazi-Konzert statt und so etwas, aber dann vielleicht die entscheidenden, wichtigen Informationen, wie vielleicht auch geschehen im NSU-Fall, eben nicht offenbaren. Und dann wiederum das Problem entsteht, was wir vorhin schon thematisiert haben, wie ist es denn in den Ämtern selbst wieder mit den Beamten, wie dieser Temme, der einer war, der eben V-Leute geführt hat? Also wie gehen die V-Mann-Führer mit denen dann um? Wie nah kommen die denen? Verschleiern sie womöglich hinterher was, wenn da was rauskommt? Jetzt haben wir diese Diskussion über den Fall Anis Amri, also den Attentäter am Weihnachtsmarkt in Berlin gehabt, wo dann auch wieder unklar ist, naja, waren da nicht vielleicht auch V-Leute unmittelbar betroffen? Das heißt, der Staat handelt sich da jede Menge mit ein, was zum Riesenproblem wird. Und auch im Sicherheitsapparat selbst wird das durchaus als Problem erkannt. Schon in den 90er Jahren hat das BKA gewarnt vor einem Brandstifter Effekt in der rechtsextremen Szene, dass nämlich diese V-Leute selber durch das Geld, also auch was sie erhalten vom Staat, die Szene noch stärker machen, als sie sonst wäre und eben auch das Geld da gezielt reinleiten.
Kann man denn sagen, zugespitzt, dass wir Steuerzahler das mitbefördert haben?
Indirekt kann man das, wenn man das wirklich zuspitzen möchte, glaube ich, so sagen. Man muss sich vorstellen, das Geld, das etwa Tino Brandt, der angesprochene V-Mann aus Thüringen, erhalten hat, hat er laut eigenen Aussagen, und es wurde auch nie bestritten vom Verfassungsschutz oder widerlegt, geleitet in die rechtsextreme Szene, dass die auf Demos fahren können. Er hat angeblich sogar Strafbefehle eines braunen Kameraden damit beglichen. Das heißt, der Staat hat im Grunde bezahlt, was die Rechtsextremisten dort an Strafe bekommen haben. Wie soll man das eigentlich den Opfern dieser rechten Gewalttäter erklären?
Und es gibt ja gerade im Fall Tino Brandt noch den Verdacht, er war ja auch immer mal wieder Ziel von polizeilichen Ermittlungsverfahren, Hausdurchsuchungen, dass Tino Brandt vom Verfassungsschutz auch gewarnt wurde.
Ja.
Also dass sozusagen der Verfassungsschutz, um diese Quelle am Laufen zu halten, diese Quelle sogar geschützt hat im Zusammenhang mit der Ermittlung von Straftaten. Weil natürlich sind diese V-Leute in den extremistischen Szenen immer sehr, sehr nah dran an Straftaten, sei es als Selbstbeteiligte oder sei es als Zeugen. Und auch da merkt man wieder diesen Interessenkonflikt, dass letztendlich der Verfassungsschutz im Zweifel eher versucht, seine V-Leute zu schützen. Und gerade der Fall Anis Amri zeigt auch, dass auch nach der Aufarbeitung des NSU und den ganzen Ansprüchen, das muss reformiert werden, diese Grundspannungen nicht aufgelöst worden sind und vielleicht auch nicht aufgelöst werden können.
H-Info-Politik zum Thema Verfassungsschutz und NSU-Komplex mit Tanja Schulz, Professor für Journalismus an der Uni Mainz und Autor eines neuen Buches über den NSU, und Oliver Günther, Leiter der H-Info-Story-Redaktion. Ihr wart beide beim NSU-Prozess dabei, an einigen Prozesstagen. Tanev, du hast auch mitprotokolliert, du warst an allen Prozesstagen dabei. Oder
Nein, ich war nicht an allen, an sehr vielen, und habe dann mit Kollegen der Süddeutschen Zeitung mir das aufgeteilt, sodass wir aber dann am Ende jeden Tag tatsächlich besetzt haben dort.
Es war einer der teuersten, langwierigsten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Euer Fazit zu den Urteilen? Es gibt ja keine befriedigende, abschließende Antwort.
Ja, die gibt es tatsächlich nicht. Ist vielleicht auch eine Überfrachtung der Ansprüche an einen Strafprozess, dass es die geben kann. Es ist gerade bei so einem sehr komplizierten Fall, der dann auch noch in Teilen weit zurückliegt bei manchen Vorgängen, schwierig, die gesamte Wahrheit da aufzudecken. Aber es ist schon einiges gelungen, das möchte ich auch sagen. Manche sagen ja so nach dem Motto, oh Gott, was hat das überhaupt gebracht? Das würde ich so nicht sehen, denn er hat zumindest mal auch beigetragen zur Rehabilitierung der Opferfamilien, die ja eben lange im Fokus waren, auch staatlicher Behörden. Und da war es schon wichtig, dass jetzt auch wirklich die Justiz feststellt, wer sind eigentlich tatsächlich die Täter, und dass eben nichts hängen bleibt an diesen Opferfamilien. Das ist zumal eines der Ergebnisse, die ich für wirklich wichtig halte. Das andere ist, dass es ja durchaus auch Schuldsprüche gab, die ich finde auch ganz gut begründet worden sind, was dort die Angeklagten und auch die Hauptangeklagte Beate Zschäp angeht. Was nicht gelungen ist, ist zu beantworten die große offene Frage, gab es womöglich noch weitere Mittäter, weitere Komplizen des NSU? Wenn es sie nicht gegeben haben sollte, dann kann man sie natürlich auch nicht anklagen und vor Gericht ziehen. Aber es gibt auch einige Indizien, die nicht so unplausibel sind, dass vielleicht das Feld noch größer gewesen ist, das da im NSU mitgespielt hat.
Oliver Günther.
Ich kann mich erinnern, dass ich da teilweise echt mit offenem Mund auf der Tribüne gesessen habe. Zum Beispiel, wenn Zeugen aus der Neonazi-Szene gefragt wurden und man so diesen Unwillen, hier zu sitzen und zu sein und die Fragen des Richters beantworten zu müssen. Das war so körperlich spürbar. Und das mal so live mitzuerleben, fand ich sehr eindrücklich. Und dann gab es halt auch wirklich, kann ich mich auch gut dran erinnern, als Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen in München als Zeugen ausgesagt haben, was da teilweise kam. Ich habe mir das jetzt auch nochmal rausgesucht, weil das waren so Sachen, da waren wir auch auf der Besuchertribüne völlig fassungslos, als es da um die rechte Szene in Nordhessen ging, also rund um Kassel, wo Halit Yozgat ja ermordet wurde. Da hat dann ein Zeuge des Verfassungsschutzes gesagt, naja, wir hatten da die NPD, die war ja nicht verboten und es gab ein paar Gruppen Neonazis, die sich auf der Kirmes ausgeboxt haben. Ansonsten war die Szene nicht groß. Und wenn man dann auch im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages tiefere Einblicke bekommen hat, oder die schon mitgebracht hat nach München, da war man über so eine Aussage völlig fassungslos, weil das so eigentlich mit der Szene und wie sie damals konstituiert war, nichts zu tun hatte. Und von daher denke ich auch neben den eigentlichen Urteilen hat dieser Prozess viel Einblick gegeben in Versäumnisse, in Fehler, in Mentalitäten, in Haltung.
Man darf, glaube ich, aber nicht vergessen, dass auch sehr viel schon vorbereitet worden ist durch die Untersuchungsausschüsse.
Das stimmt, ja.
Und auch die gingen ja dann auch noch weiter parallel. Manche laufen sogar jetzt noch. Und wir sehr, sehr vieles wissen durch die Arbeit auch dieser Untersuchungsausschüsse, die es im Bundestag gab, in zwei Legislaturperioden sogar und auch in vielen Landesparlamenten. Und diese Untersuchungsausschüsse, die sind teilweise auch so ein bisschen redundant verlaufen, weil jedes Bundesland dann seinen eigenen Ermittlungsweg da gegangen ist nochmal und manches aufgerollt hat, was andere schon gemacht haben. Aber gleichwohl sind da ganz viele Details auch nochmal zutage gefördert worden, die auch dann mitunter sogar auch im NSU-Prozess wieder Eingang gefunden haben und in dieser Ergänzung, die es in dieser Form bisher in der Geschichte der BRD so nicht gab, hat sich doch auch einiges dann an Erkenntnissen ergeben und ich muss sagen, da haben auch die Parlamente dann zum Teil auch richtig gute Arbeit geleistet.
Tanev, nochmal kurz zu dem Prozess. Wann hast du gemerkt, dieser NSU-Prozess verhandelt nur einen Teil dessen, was als NSU-Komplex bezeichnet wird. Also, dass es eben nicht nur um dieses Trio geht, von dem nur noch Zschäpe lebt, sondern dass dieser Prozess eben zum einen auch das Versagen der Behörden bloßstellt, zum anderen aber auch eine Ahnung vermittelt, wir haben es gerade angesprochen mit Oliver Günther, von diesem braunen Sumpf, der eben weiter existiert und der eben nicht so bekämpft wird, wie er eigentlich bekämpft werden sollte.
Dass es da mehr ist und dass der Prozess wahrscheinlich nicht alles leisten kann, das war mir eigentlich am Anfang klar, als ich sah, wer da alles angeklagt ist. Denn es gibt noch weitere Beschuldigte, die eben nicht dort saßen vor Gericht, wo vielleicht das Verfahren irgendwann eingestellt wird, weil manches schon einfach verjährt ist an Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Das verjährt halt nach 10 Jahren. Und dann gibt es aber auch noch weitere, die man im Verdacht haben kann oder wo die Rolle unklar ist. Wichtige Neonazis, wichtige auch V-Leute, von denen klar war eigentlich von Anfang an, die werden im Gericht jetzt keine große Rolle spielen. Das heißt, das war klar von Anfang an eigentlich, das wird nicht alles dort aufgearbeitet werden können. Das andere aber war tatsächlich das, was jetzt auch Oliver Günther gesagt hat. Da ist es mir dann wirklich nochmal richtig bewusst geworden, als dann diese und jene Neonazis aus der Unterstützerszene oder aus der vermuteten Unterstützerszene dann auftraten und wie sie dann auch aufgetreten sind, dass man auch begriffen hat, was da eigentlich weiterhin auch gärt in der Gesellschaft und auch bei manchen, die gar nicht wirklich zu einer organisierten Szene gehörten, sondern einfach nur stumpfsinnig im Prinzip, das waren teilweise Nachbarn etwa des untergetauchten Trios, wie die dann da ein Prinzip sehr widerwillig und Ressentiment geladen sich geäußert haben, das war mitunter dann auch schon, waren auch erschreckende Einblicke in die Niederungen unserer Gesellschaft, muss man sagen, Mentalitätsniederungen.
Mhm. H-Info-Politik zum Thema Verfassungsschutz und NSU-Komplex. Zu den offenen Fragen, zu den großen offenen Fragen gehört eben diese, die wir auch schon kurz angesprochen haben. Gibt es Mitwisser? Gibt es Netzwerke, Mittäter? Laufen die noch frei rum? Olli, das treibt dich wahrscheinlich auch um.
Ich finde, das ist einer der zentralen Fragen, die offen geblieben sind. Da muss man auch sagen, das war jetzt tatsächlich auch nicht Aufgabe des NSU-Prozesses in München, sondern da waren konkrete Personen angeklagt und es ging darum, die Schuld oder eben Nichtschuld dieser Personen juristisch aufzuarbeiten. Aber die Frage ist natürlich schon, gab es War dieser NSU eine Drei-Personen-Zelle? Nein, das kann man eigentlich jetzt schon beantworten, dass es das nicht war. Es gab ein Unterstützerfeld, aber wie weit ging dieses Unterstützerfeld? Also gerade, wenn man sich überlegt, die Morde wurden quer durch die Republik verübt. Wer hat möglicherweise geholfen bei der Auswahl der Tatorte? Also in Kassel zum Beispiel hat man beim NSU einen Stadtplan gefunden, wo mehrere Orte eingezeichnet waren, aus dem man schließen kann, dass das mögliche Tatorte auch für die Terroristen gewesen sein könnten. Wer hat ihnen das geliefert? Sind sie da selber rumgefahren? Gab es möglicherweise aber eine Szene, die Informationen ihnen zugetragen hat? Das, denke ich, ist nach wie vor einer der großen, ungeklärten, aber auch sehr, sehr wichtigen Fragen, weil wenn es damals dieses Unterstützerfeld gab, ist schon die Frage, was machen die heute? Und sind das möglicherweise, wenn es die gegeben hat, jetzt kommen ein paar Wends, ja, wenn es diese Unterstützerszene gegeben hat, die möglicherweise doch sehr viel direkter an den Morden auch beteiligt waren, spielen diese Leute halt möglicherweise immer noch eine Rolle in der rechtsextremen, rechtsmilitanten Szene. Von daher finde ich, ist das auch journalistisch, aber vor allen Dingen auch Gesellschaft eine sehr, sehr, sehr relevante Frage.
Und wie sehr die rechte Szene überwacht gehört und wie sehr Phänomene wie der NSU zurückgekoppelt werden müssen, auch an die Ereignisse der Gegenwart, das zeigt sich ja aktuell auch an Beispielen wie Chemnitz oder Köthen. Ich habe mal nachgeschaut im Register deines Buchs, Tanjev, da tauchte, ich glaube, 13 Mal der Eintrag Chemnitz auf. Ist das noch eine Bestätigung vielleicht, dass dieses Thema NSU einfach nicht abgeschlossen ist, wenn du dir jetzt die aktuelle Entwicklung anschaust?
Es ist leider so, denn bei manchen derer, die jetzt dort demonstriert haben, bei den Rechtsextremen, da waren auch Figuren dabei, Personen dabei, die auch im weiteren Umfeld mindestens des NSU eine Rolle gespielt haben, also in der Szene damals schon. Und da habe ich natürlich sofort dran gedacht und tatsächlich war Chemnitz, was vielleicht gar nicht so öffentlich so ganz klar bekannt ist, immer weil man immer an Jena denkt und dann an Zwickau, wo sie später lebten, aber in Chemnitz war eben der erste Unterschlupfort und da haben die drei, also Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tatsächlich zunächst gelebt, nachdem sie vor der Polizei geflohen waren 1998.
Ich will aber dazu sagen, das gibt es in Hessen auch. In Hessen zum Beispiel gibt es in Kassel eine Person, die damals schon als eine zentrale Figur der rechtsextremistischen Szene in Kassel galt. Da gibt es auch das Gerücht, dass es ein Geburtstagskonzert gegeben hat von dieser Person Stanley R., wo Mundlos und Böhnhardt möglicherweise gewesen sind. Ist nicht verifiziert worden, beziehungsweise konnte nicht verifiziert werden. Aber jetzt im Untersuchungsausschuss, NSU-Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen, wurde genau diese Person als aktuell einer der führenden Köpfe von Combat 18 europaweit identifiziert oder zumindest so eingeordnet. Und Combat 18 ist sozusagen wirklich einer der hochmilitanten Bereiche, Zellen des rechtsextremistischen Spektrums. Und da merkt man, dass Personen, die seinerzeit eine Rolle gespielt haben, heute immer noch in der Szene drin sind und dass es da eine Kontinuität gibt. Und das wäre natürlich schon sehr, sehr interessant, diese Wege nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Das wäre ja Auftrag für einen Verfassungsschutz, der wie aussehen müsste, Tanjev Schulz?
Ja, er müsste, glaube ich, anders aussehen, als er bislang ausgesehen hat und agiert hat. Bislang hatte man den Eindruck, da wird sehr, sehr viel an Informationen durchaus gesammelt und gehortet, aber damit nicht richtig umgegangen. Und dann haben wir das Problem mit den V-Leuten, das wir diskutiert haben. Und mein Eindruck ist der, dass man eigentlich der Sache mit den bestehenden Strukturen so nicht mehr gerecht wird und wirklich ein Mentalitätswandel durch dieses Amt gehen muss, wenn man es nicht ganz komplett sogar neu aufbaut, also erstmal im Prinzip auflöst und neu aufbaut. Also dazu gibt es ja auch seit Jahren immer wieder Vorschläge. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, mal eben eine große Behörde aufzulösen und neu aufzubauen. Aber manches von dem, was der Verfassungsschutz macht, ist ja eigentlich nur Auswerten offener Quellen. Also im Prinzip Zeitung lesen und Pamphlete lesen und Demonstrationen vielleicht angucken. Das könnte im Prinzip ein normales Institut, fast wie so ein wissenschaftliches Institut, auch leisten. Und dann gibt es die Dinge, die eher so im Verborgenen ablaufen. Da ist das V-Mann-Wesen zentral, aber auch Abhörmaßnahmen beispielsweise. Und da muss man sich eben die Frage stellen, etwa beim V-Mann-Wesen, ist das eigentlich alles so sinnvoll, wie es bisher betrieben worden ist? Muss das nicht mal ganz anders betrieben werden oder evaluiert werden zunächst mal? Müssen nicht aber auch andere Personen dort maßgeblich eine Rolle spielen, also an der Spitze des Amtes, aber auch in den mittleren Apparaten. Also die sind alle sozialisiert, wie vorhin auch schon so ein bisschen besprochen, am Fall Maaßen im Innenministerium. Das sind alles so Beamten, die sehr auf dieser Sicherheitsschiene vielleicht eingekastelt denken. Und ich glaube, es müsste da wirklich mehr so aus der Zivilgesellschaft im Grunde heraus so ein Wind wehen von Bürgerrechtlern auch mit Betrieben. Die Frage ist nur, hält das so ein Amt aus? Hält das überhaupt so ein Apparat aus? Finden sich da überhaupt Leute, die sich für sowas hergeben und dann vielleicht zerrieben werden in so einer Behörde?
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich, sage eigentlich ja zum Verfassungsschutz und ich kann auch den Sinn des V-Mann-Wesens verstehen. Man hat schon versucht, dieses V-Mann-Wesen deutlich stärker auch mit Regeln zu belegen. Also wer darf als V-Mann beschäftigt werden? Wie geht man mit Straftaten um? Wie ist das mit der Honorierung? Wie viele V-Leute darf ein V-Mann-Führer führen? Das hört sich jetzt so nach Behördeninterner an. Ich glaube, dass das aber tatsächlich Stellschrauben sind, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und ich glaube auch, dass auf der anderen Seite aber dieser Mentalitätswechsel total wichtig ist. Und das, also gerade wenn man jetzt aufs Bundesamt guckt und auch die Ereignisse rund um Hans-Georg Maaßen in der Vergangenheit sich anschaut, dass da offensichtlich relativ wenig passiert ist.
Eine Frage habe ich noch an euch beide, Stichwort Mentalitätswechsel, den du angesprochen hast, dass der möglicherweise eben nicht nur bei solchen Behörden stattfinden muss, in der Politik, aber auch ein Mentalitätswechsel oder ein Wechsel im Umgang mit dem Thema rechter Terror, in der Gesellschaft auch. Also was ich sagen will, ist nicht vielleicht auch dieses Versagen der Behörden ein Symptom der Gesellschaft, die im Kampf gegen rechten Hass einfach schwach ist, die nicht kämpfen will? Also ist das Ganze nur ein Spiegel eigentlich dessen, was in der Bundesrepublik vor sich geht?
Ja, man kommt dem Rechtsextremismus sicherlich auch nicht bei, indem man einfach nur Kraft meiert, verbal, politisch. Das ist sicherlich auch ein Problem. Andererseits, diese Verharmlosungstendenzen, die ziehen sich nun schon über Jahre hindurch. Und das finde ich schon ein Problem. Also in Sachsen, Kurt Biedenkopf damals als Landesvater hat irgendwie behauptet, ja, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Jetzt hat Herr Kretschmer behauptet, es gäbe gar keinen rechten Mob in Chemnitz, aber man hat den rechten Mob gesehen.
Der amtierende Ministerpräsident.
So ist es. Und das sind alles natürlich Versuche, die ich ja sogar teilweise verständlich finde, dass man versucht, das Stigma von einem ganzen Bundesland oder von einem speziellen Ort zu nehmen, weil da natürlich man damit auch nicht viel leistet, indem man einfach sagt, hier in Chemnitz sind alles Neonazis. Nein, es gibt ja da alles Mögliche und glücklicherweise auch Menschen, die sich dagegen wehren, dort aufstehen, auch als Zivilgesellschaft. Und die muss man stärken. Aber das heißt aber doch auch, dass wir mal sehen müssen, dass wir seit Jahrzehnten dem Problem des Rechtsextremismus nicht richtig Herr geworden sind und zwar auch nicht Herr geworden sind mit all diesen Apparaten, die wir haben, also auch nicht mit den Behörden, dass das einfach nicht gelungen ist, dass wir unglaublich viele Tote zu beklagen haben, Verletzte zu beklagen haben, mal die Propagandataten mal noch in Klammern gesprochen. Das heißt, Deutschland hat seit Jahrzehnten ein Riesenproblem damit und ich weiß nicht, wir haben jetzt sehr viel über den islamistischen Terror in den vergangenen Jahren gesprochen. Zu Recht auch natürlich. Die Bedrohung will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber was wäre eigentlich los, wenn jeden Tag, wie es bei Rechtsextremen der Fall ist, Islamisten Leute verprügeln würden? Jeden Tag im Schnitt, man braucht sich die Statistik nur vor Augen führen, passieren rechtspolitisch motivierte Gewalttaten in Deutschland. Und dafür ist eigentlich das Entsetzen in der Politik, das Aufwachen vielleicht auch im Hinblick auf Bildungsoffensive, was man da alles machen muss, doch noch immer zu klein.
Es sind immer wieder die gleichen Knackpunkte, die auftreten. Also man hat zum Beispiel im Hessischen Landtag sehr intensiv über das Thema parlamentarische Kontrolle diskutiert. Jetzt muss man wissen, als der Mord 2006 an Halit Yozgat passiert ist, ist das parlamentarische Kontrollgremium, das eigentlich den Verfassungsschutz kontrollieren soll, monatelang nicht informiert worden gegen die Mordermittlung gegen einen Verfassungsschützer. Und daran hat man ja auch gemerkt, ja, diese parlamentarische Kontrolle hat nicht funktioniert. Und jetzt sind wir im Grunde genommen 5, 6 Jahre später, nach dem Aufliegen des NSU, wieder an dem gleichen Punkt, dass über die parlamentarische Kontrolle und wie stark darf sie denn sein? Nein, nicht zu stark, weil die Arbeit des Verfassungsschutzes dann wieder behindert wird. Wir haben im Grunde genommen immer wieder die gleichen Debatten. Und da hat man auch das Gefühl, dass sich neben dem gesellschaftlichen Umgang mit Rechtsextremismus auch in diesem Bereich, welchen Verfassungsschutz wollen wir, Verhältnis von demokratischen Institutionen und Verfassungsschutz als Geheimdienst, dass wir so uns ein Stück weit immer im Kreis drehen und diese gleichen Debatten führen, ohne dass es tatsächlich eine neue, wirklich sich eine neue qualitative Dimension auftut. Und da hat sich tatsächlich nicht viel geändert.
Das heißt, aus dem NSU-Komplex nichts gelernt?
Ich glaube, so radikal würde ich das jetzt nicht formulieren. Es muss auch vielleicht fairerweise gesagt werden, dass ich schon auch Beamte erlebt habe, denen ich völlig abnehme, dass sie mit Herzblut kämpfen für unseren Staat, für unsere Demokratie und gegen den Extremismus. Und die es manchmal auch gar nicht so leicht haben, wenn sie da in den Behörden auch manchmal irgendwie so rechte Sprüche hören und so weiter. Das gibt es ja auch mitunter auch bei der Polizei. Und im Grunde muss man denen ja auch den Rücken stärken. Und da ist es für die natürlich hart, wenn dann die so als Totalversager überall gelten. Und ich glaube, es gab auch einen Aufwachen in der Gesellschaft erstmal insgesamt und zumindest etwa auch beim Generalbundesanwalt als Strafverfolgungsbehörde, die sich um Terrorismus kümmern soll, doch einen, sage ich mal, härteren Zug jetzt gegen rechtsextreme Umtriebe. Also es wird schneller auch vorgegangen mittlerweile.
Also ich denke, wir haben durch den NSU sehr, sehr viele Erkenntnisse, sehr viel Wissen bekommen durch die Aufarbeitung der NSU-Serie. Aber was die Umsetzung angeht, da sind wir noch nicht so weit, wie wir sein könnten.
Ja, ein eindringlicher Appell an Reformen. Das war HR Info Politik. Danke an Oliver Günther aus der HR Info Story Redaktion und an Tanjev Schulz, ehemaliger Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Professor für Journalismus an der Uni Mainz und Autor eines neuen Buchs über den NSU und das Versagen des Staates beim Umgang mit dem rechten Terror. Diese Sendung gibt's als Podcast und Sie können sie auch nachhören auf hrinforadio.de. Ich bin Alexander Göbel.